Welcome to the Curious Leader, our jam session, where do the questions come from?
Let's shape the future with leadership and future skills, such as curiosity, creativity, listening, being boldly human, and meaningful conversations along with good music. Gustav Zuckertoffel, mit Leadership und Future Skills wie Neugier, Kreativität, Zuhören, mutig Mensch sein sowie richtig guten Gesprächen und richtig gute Musik. Los geht's, off we go. Bei mir hier sitzt Thomas Spann, er ist Geschäftsführer der Kleinen Zeitung, ist die größte Bundesländerzeitung Österreichs. In Kärnten und in der Steiermark feiert heuer 120-jähriges Jubiläum. Wir kennen uns oder sind uns begegnet eigentlich in unserer Jugend, wirklich
ja,
gut gekannt.
Ganz haben jungen Fred. Jahren.
Ganz jungen Jahren in der Schule noch, also gleiches Schulgebäude, zwei ja. Unterschiedliche Schultypen. Feldbach City, Vulkanland. Und damit verbindet uns etwas, das ich sage, eine der ärmsten Regionen Österreichs hat sich gemausert zu einem State-of-the-Art Aushängeschild an, ich sag mal, regionalen Branding auf der einen Seite, also Verkauf nach außen, aber vor allem in dem Identität kreiert worden ist. Und ich glaube, das ist etwas, das
definitiv
das Vulkanländer prägt, oder dieses Bedürfnis, Identität zu leben, das auch nach draußen zu zeigen und stolz drauf zu sein.
Sicher ein Musterbeispiel dafür, gell, dass das oft eine Wirkung nach außen erst entsteht, wenn man richtig identitätsstiftend nach innen war. Gell. Und ich gestehe, dass sie beim damaligen Switch von Thermenland auf Vulkanland ziemlich fassungslos und orientierungslos war, weil ich mir gedacht habe, was soll der Blödsinn? Jetzt ist Thermenland voll eingeführt, was soll das mit den Vulkanen? Und habe halt dann sukzessive die Dimension vom Konzept immer besser spüren können und nachvollziehen können und habe dann auch die Unterscheidbarkeit auch erlebt. Gell? Und war dann aber auch wiederum im Laufe der ersten Jahre irritiert, ob da Fokussierung in der Kommunikation nach innen. Gell? Und sage jetzt heute im Rückspiegel betrachtet, entweder instinktiv oder geplant, gut richtig gemacht, gell? Weil du erst aus dem heraus dann auch in der Lage bist, das in Richtung der restlichen Umgebung und in Richtung anderer Regionen und in Richtung Leute, die halt dann in die Region kommen oder sich dadurch angezogen fühlen, auch entsprechende Signale zu senden.
Ja, und vor allem jeder lebt es dann, wenn es nach innen, wenn es nach innen einmal gefestigt ist. Lebt es jeder, kommuniziert es auch mit. Nicht? Und damit hast du natürlich eine irrsinnige Kraft und Kommunikationskraft. Die feiern übrigens dieses Jahr 25 Jahre Vulkanland. Das ist eigentlich eine kurze Zeit für so eine Entwicklung.
Ja, sensationell. Was sind denn mit dem silbernen Jubiläum schon als mit Check versehen wurde?
Spannend, ja. Also wir sagen Danke an Sepp Ober. Und ich habe heute was mitgebracht, beziehungsweise wir haben es vorher geöffnet, einen Wein aus der Region. Und der ist vom Sohn von jemandem, der das auch mitgeprägt hat. Ich zeige ihn jetzt einfach her, Kobertl, Michi Gangl. Und der Toni Gangl war ja einer der Landtagsabgeordneten, die sich auch ganz, ganz stark mit dem Thema auseinandergesetzt haben und beschäftigt haben. Schön, dass du da bist. Du bist aus St. Anna ursprünglich, Sohn einer Bäckersfamilie.
Ganz ursprünglich sogar Leutschach, also ein bisschen ein Import ins Vulkanland. Ich komme aus der Südsteiermark, gebürtig Leutschach. Aber ganze Prägung, ganze Schulzeit ab dem 5., ab dem 6. Lebensjahr St. Anna am Eigen.
Also du hast auch Migrationshintergrund, ich bin nämlich auch. Ich bin ursprünglich aus Graz und wir sind wie 5 Jahre nach Feldbach gezogen. Ich war so in meinem ersten Jahrgang von den Dingen, erster Jahrgang Stadtkindergarten, dann auch erster Jahrgang Borg-Feldbach. Erste Matura-Klasse war die erste, die eine Matura-Rede gehalten hat in diesem Schulgebäude. Es war super. Und ja, du hast es so schön gesagt, wir reden ja uns, wir unterhalten uns heute über Neugierde. Und ich behaupte einfach, es ist so eine geheime Kraft oder eine magische Kraft, Neugierde im Business, im Leadership zu verwenden, also in der Führung und wirklich in der Wirtschaft zu verwenden. Mein Hintergrund ist ja Kunst und Kultur, beziehungsweise eben eigentlich zuerst Sprachen. Ich habe Dolmetsch studiert, dann Kunst und Kultur, hauptsächlich, weil wir damals noch nicht in der EU waren und mein Traumberuf, simultan Dolmetschen bei der EU, da habe ich die falsche Nationalität gehabt. Und dann haben wir gedacht, okay, da machst du gleich das, was du machen willst.
Und machst eine Theaterausbildung und dann war ich wirklich im Theater, in der Musik. Ich habe Theaterkreation und Physical Comedy studiert, habe dann die Roten Nasen mitgegründet. Also war einer der ersten Clowns, ich habe es nicht gegründet, falsch, ich war einer der ersten Clowns, also habe es möglich gemacht, dass das auch leben kann. Und habe dann ganz viel in diesem Bereich gearbeitet und später ja dann Kulturmanagement studiert, hauptsächlich aus Krankheitsgründen. Und für mich war in meiner Zeit, also um das abzuschließen, ich sage jetzt, für mich war in meiner Zeit Neugierde immer so wichtig, ja. Ich habe mich dann irgendwann auf Führungskräfteentwicklung spezialisiert, eigentlich erst vor ein paar Jahren, weil ich vorher Leute bühnenfit gemacht habe und die Rückmeldung immer war, du, ich werde zwar bühnenfit, wenn ich das mit dir mache und so, und das ist richtig gut, aber eigentlich profitiere ich so viel für meine Führungsqualitäten davon. Mhm. Weil ich anscheinend intuitiv die Bühne als Bild oder als Übungsfeld für Agieren unter großem Druck genommen habe. Und wir ganz dafür unterhalten und darum, wie kann ich damit umgehen? Und eine meiner Antworten jetzt aus diesem langen Leben, wir sind ja beide über 20, deutlich über 20.
Knapp hätte ich gesagt.
Wann hast du dein großes Jubiläum?
Nächstes Jahr.
Ja.
Der Countdown läuft.
Genau so ist es. Es ist lustig, so ein Jahr sich auf den 60er vorzubereiten, oder?
Ja, also ich kann mir also es gibt Tage, wo ich sage, ja, es ist lustig, es gibt Tage, wo ich sage, ich kann mir Lustigeres vorstellen, aber schauen wir mal, wie es dann.
Ja, ich sage immer, uns bleibt nichts anderes über, als erwachsen zu sein. Ja. Gell? Das kannst du nicht mehr verstecken jetzt, aber ja. Na, und eine meiner Antworten jedenfalls auf dieses, was Menschen so stark macht, die authentisch führen und die, ich sage immer, weise führen, aber auch mit Freude und so weiter, ist eine gelebte Neugierde, eine täglich gelebte Neugierde. Und das ist der Grund, warum ich die eingeladen habe, weil ich sage, du bist jetzt jemand, der, also ich kann Leute entwickeln und ich kann sagen, ich habe es gelebt, bei mir hat es funktioniert, aber es ist ein Unterschied, ob du Begleiter bist oder ob du es täglich tust. Wie geht's dir mit Neugierde?
Das war jetzt einmal eine sehr gewagte Feststellung, ob man es täglich tut. Also ich glaube, da komme ich dann selbst ein bisschen so ins Stocken und sage, ja, ich bemühe mich zumindest. Oder ich glaube, dass das oft und immer wieder gelingt. Gell? Und es ist auch, ich habe es noch gar nie so, eben erst durch das Themensetting und durchs gemeinsame jetzt darüber reden und draufschauen, ist mir in dem Kontext die Neugierde auch so richtig einmal bewusst worden. Und mir geht's sehr gut damit, weil es mich selbst sehr stark antreibt und weil das Gefühl und dieses immer Bild, das ich fokussieren kann, bis zu dem, dass sie merkt, dass es auch in der Kommunikation, in der Führung einfach sehr hilfreich ist, wenn man ein Bild zeichnen kann, das Neugierde, Interesse, Begeisterung auslöst und die Angst vorm Scheitern oder die Angst, dass ein Risiko schlagend wird, wenn das in den Hintergrund tritt. Und ich bin ja Betriebswirt von der Ausbildung und davor Hack gegangen. Es war eben das gleiche Gebäude, aber einmal war Borg, einmal war Hack. Und ich habe ein großes Glück eben im Nachhinein gehabt beim ersten Berufsstopp, weil ich in der Erwachsenenbildung gelandet bin und dort auch eben dieses, einerseits dieses Bühnenhafte, die Bildungsbühne halt dann live erlebt habe vom ersten Tag, wenn ich bin jetzt der Mensch gewesen, der die Bühne organisiert hat, der quasi die Bildungshungrigen mit den Trainerinnen, mit den Trainern zusammengebracht hat. Aber immer wieder war es dort auch für mich ganz frisch da von der Uni kommen, da eine Notwendigkeit, eben eine Neugierde auf Ausbildung zu erzeugen, eine Neugierde auf die Zusammenarbeit mit dem Wifi von Trainerinnen und Trainern. Und es hat einfach so viel zum Erfahren und zu lernen gegeben, gell, in dem Kontext, dass man damals fast manchmal so an die Grenzen gegangen ist von der Quantität und von der Qualität, weil es so viel war. Aber es war so richtig eine prägende und gute Zeit, gell, dahingehend. Und dort ist mir bewusst worden, da gibt's Leute, die sind so neugierig auf was Neues und auf Dinge, die da für sie sich im Leben ändern sollen, dass sie Zeit am Abend oder am Wochenende investieren, Geld, ein Budget in die Hand nehmen und da richtig, ja, um die Neugierde zu stillen, gell? Die Sehnsucht, bisschen noch am anderen Job, noch einer Führung der Aufgabe, was auch immer, gell? Das ist schon spannendes Triebmittel, dieses, vielleicht war es auch ganz profan, ich möchte aufsteigen, ich möchte, keine Ahnung, einen besseren Job haben, aber mache ja nur, weil ich ja dahinter wirklich was Besseres vermute und weil ich neugierig bin, wie ist es denn dann?
Genau. Und das ist für mich, also ich bin ja in die Führung sehr, ich sag mal, immer über Nacht gekommen, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich mit 35 Jahren krank geworden bin, von heute auf morgen meine Bühnenkarriere aufgeben habe müssen, zu einem Zeitpunkt, wo ich als Tatort-Kommissarin im Gespräch war. Das war echt hart. Da habe ich nochmal studiert und war dann 2 Jahre später, habe ich als Urlaubsvertretung ein Theater vom Schiff übernommen, habe das 3 Monate gemacht und wurde dann gefragt, ob ich die künstlerische Leitung an Land übernehme. Mhm. Und weil ich Gott sei Dank neugierig war, aber auch mutig war, habe ich das gemacht. Aber ich hatte dann halt von heute auf morgen 350 Mitarbeiter, Teil in Urlaub, Teil an Bord, die auf der Welt verstreut waren und 4,5 Millionen Budget und zwar ein Studium, also ein Master, aber und danach habe ich noch ein MBA drauf gemacht, aber ich wusste nicht, wie es geht. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich einen Vater gehabt, der Führungskraft war, junge Führungskraft und wir haben sehr viel philosophiert über dieses Thema. Vor allem was Vertrauen angeht, wann kann man sich auf jemanden verlassen? Und mit dem und meiner Neugierde, die lustigerweise im Theater echt, also gerade in der Impro, im Impro-Theater mit den Clowns und so, konnte ich das kultivieren. Und das hat mir nicht nur das Leben gerettet, das hat mir eigentlich sehr erfolgreich gemacht. Das zu formulieren, habe ich aber auch erst angefangen, wann jetzt. Ja, also ich könnte jetzt sagen, ja, so war's, aber ich habe es einfach gemacht. Und dann, wie ich später weg bin von den Schiffen, habe ich als erste Kunden die Top-Manager von Daimler gehabt. Mhm. Zufall. Manchmal ist man am richtigen Platz. Gell? Und auch dort habe ich das so festgestellt, wie du das sagst. Menschen, die neugierig sind, die schaffen sich, dass sie das lernen, was sie lernen möchten. Und sie sind so zufrieden damit. Sie sind so erfüllt damit. Das ist so meine Erfahrung. Mhm. Deswegen habe ich gesagt, warum nicht das jetzt mal zu benennen, weil ich erlebe halt gerade heutzutage so, dass es
Darf man da noch schenken?
Bitte gern. Ich erlebe so stark, dass es ein manchmal Angst gibt, manchmal ein Nichtwissen, wo es hingehen soll. Und eine Verzweiflung ist das falsche Wort, aber ein wie Aufgeben gibt. Und das macht für mich keinen Sinn. Weil es ist an uns, die Welt zu gestalten. Es hilft nichts. Das können nur wir machen. Ich mag damit ausgehen, mag aber Leute fragen, wie es ihnen geht mit der Neugierde. Und die Erfahrung ist so positiv. Weil jeder, der kommt zum Podcast oder auch zum Vortrag, sagt, lustig, ich mach das. Ich mach das und ich habe es jetzt zum ersten Mal benannt. Dann denke ich mir, dann ist
es so gut. Das fühlt sich vorher zum... Habe ich eh ausgesprochen und kann ich bestätigen. Gell? Also ich hätte es nie genau auf das hin zugespitzt. Gell? Mhm. Aber es ist ein wesentliches Element, wenn ich so auf die Dinge auch drauf schaue. Gell? Mhm. Ja, und schon, es wächst schon auch aus dem Vertrauen, nicht? Wenn man halt dann durch das eine oder andere Erfolgserlebnis, durch Dinge, die man stimmt, wo man vielleicht vorher gar nicht neugierig war, sondern mal reingutscht ist, so wie du es vorhin beschrieben hast, und dann merkt man, es haut hin, dann hast du ein Zutrauen und ein Selbstvertrauen, und dann wirst du aber dort da neugierig auf das, was gibt's denn da noch, oder wie könnte man das noch stärken, wie könnte man es verbessern, und ja, wahrscheinlich hat es bisschen schon auch mit Prägung in jungen Jahren auch zu tun, gell? Wenn du, war mir auch nicht mehr so bewusst, aber das Vulkanland war ja super, wirklich tatsächlich super arme Gegend, hat ein extrem schlechtes Durchschnittseinkommen gehabt, hat kein Image gehabt, eher so eben tote Grenze und. Und meine Familie hatte da eine Bäckerei und ein Kaffeehaus in dem Ort, St. Anna am Eigen, geführt, nach wie vor bei uns im Familienbesitz, aber verpachtet. Und das war damals nicht sonderlich attraktiv. Es ist aber, ob Einsatz und Begeisterung auch der ganzen Family, insbesondere meiner Eltern, ist das immer super und gut gelaufen. Gell? Und trotzdem war das aber für mich so beim Hinschauen damals extrem limitiert. Und für mich war klar, immer wiederum, da muss was anders sein. Und deshalb der unbedingte Drang, da wirklich aus dem, in einem guten Sinn ausbrechen. Und, aber die Grundhaltung so eben neugierig, schrecklich, respektvoll allem gegenüber, was da kommt, aber keine Angst vor nichts und niemanden, so nach dem Motto. Also jetzt da ist der, wenn man so aus dem sprichwörtlich, sonst heißt es immer flachen Land, bei uns kann man sagen, aus dem hügeligen Land kommt, dann, ja, hat man, kann es ja sein, dass man vor der jeweiligen Szenerie in einer, im Ausland oder in einer Bundeshauptstadt oder Landeshauptstadt, dass man dann erstarrt oder man sagt, ja, ey, cool, und ich probiere das einfach und bin unvoreingenommen, höflich, respektvoll, aber ohne einen Millimeter da zu wackeln und gehe offensiv und durchaus einfach gut forsch hinein, gell, und das wird da halt dann wirklich erst bewusst, wenn es passiert und wenn du dann mit verschiedenen Führungsaufgaben dahingehend gefordert bist. Und ich bin ja nicht in der kleinen Zeitung sozusagen auf die Welt gekommen. Und das waren die letzten 10 Jahre, weil ich habe da zwischen Wifi und den letzten 10 Jahren bin ich auf einmal konfrontiert gewesen mit einer Chance und einzusteigen in eine letztlich schon wirtschaftspolitische, aber auch parteipolitische Aufgabe, die ich für mich überhaupt nie am Radar gehabt hätte. Und ich habe da überhaupt keine Sozialisierung in die Richtung gehabt, gar nichts. Und ich glaube, da hätten alle Kenner der damaligen Kulisse nicht viel auf mich gewettet, dass ich das damals wirklich auf die Reihe kriege. Und umgekehrt, ich habe gedacht, naja, so die Art von Chance, ich habe nicht gewusst, was das genau ist, was da im Wirtschaftsbund mit der Funktion Wirtschaftsbunddirektor auf mich wartet. Aber es klingt eh ganz lässig und cool. Und natürlich habe ich dann Leute gehabt, die sich dem einbegleiten und dem Ganzen drumherum auch angenommen haben. Aber im Nachhinein war schon die erste Aufgabe, wo ich echt am Anfang einen Bammel gehabt habe und wo irgendwie so Neugierde und ja, jetzt, wie wird das wirklich ausgehen und stemmen wir das, schon die ersten Monate bestimmt hat. Gell? Also bis dann irgendwann einmal so bei wesentlichen Dingen einmal durch bist und so eine Phase zu meistern, eben jetzt auch in der Kommunikation mit damals in der Führungsrolle mit wesentlich älteren Akteuren, sowohl im Fulltime, in dem Team, das ich dort geführt habe, beziehungsweise mit Ehrenamtlichen, die als Funktionärin und Funktionäre sagen, ich mache das aus Spaß an der Hetz und du kannst mich da jetzt nicht führen, wie wenn ich bei dir mein Broterwerb gestalte. Also da immer dieses Bild zu erzeugen, ja, aber wir haben da schon einen besonderen Zweck, den wir erfüllen. Wir wollen eben für die Wirtschaft lässige Rahmenbedingungen, wir wollen die Bedeutung des Unternehmertums heben, die Bedeutung vom Übernehmen von Führungsverantwortung im engeren und im weiteren Sinn. Und ja, das sind dann schon so Schlüsselerlebnisse, gell, die dann relativ schnell galoppieren und man dann eher erst im Rückspiegel betrachtet, richtig gut einordnen kann.
Sai, sta cosa è stata grave ieri, ma ora che ne farai? Ti giri nel tuo letto, ci pensi forte, lo sai, ma non ti viene niente che ti potrebbe salvare, dai. Io ti dico, abbraccia pure ore, abbraccialo forte, stringite al cuore. telescopiche non è ancora le sai. Abbraccia pure l'errore, abbracciarlo forte, stringitelo al cuore, scopri che non è ancora le sai. Stuzzicarlo, lo sai che ti farà dei guai, e nello stesso tempo ne trovi una gemma che non aspettavi mai. Ci bisogna lasciarla ancora dal ruggito, bellezza ne farai, ma sviluppa pure quel tratto di vedere bellezza nei guai. Ed io ti dico, abbraccia pure l'errore, abbraccialo forte, stringite al cuore, scopri che non ne ancora ne sai. Abbraccia pure l'errore, abbraccialo forte, stringiti al cuore, scopri che non ne ancora ne sai. Abbraccia pure l'errore, abbraccialo forte, stringiti al cuore, scopri che non ne ancora ne sai. Abbraccia pure l'errore, abbraccialo forte, stringiti al cuore, scopri che non ne ancora ne sai. Abbraccia pure l'errore, abbraccialo forte, stringiti al cuore, scopri che non ne ancora ne sai. Abbraccia pure l'errore, abbraccialo forte, stringiti al cuore, scopri che non ne ancora ne sai.
Du hast vorher gesagt, eben, das, es war, also jetzt gerade als Wirtschaftsbundsdirektor, dieser Teil, wie kann ich denn Leute führen, die ja nicht den Broterwerb bei dir machen? Ich finde gerade dafür, also, und dafür ist die Neugierde sowas Wichtiges, weil das einfach motiviert, also es aktiviert sozusagen, dass die Leute sich selber motivieren. Und es öffnet etwas, was ist ja gerade in Zeiten von Disruption, ja, jetzt haben wir gerade diese wahnsinnige, also super Buzzword, aber diese Zeiten, wo sich Dinge so schnell verändern, das kann bedrohlich wirken, das kann demotivierend wirken oder es kann zu neuen Höhen einladen. Mhm. Und das ist so ähnlich, wie wenn man mit Leuten arbeitet, die ehrenamtlich mit dir zu tun haben, obwohl du es hauptberuflich machst. Ich habe auch so in diesen Konstellationen gearbeitet und ich finde, das ist eine ganz eigene Art der Führung, die ich sonst nur erlebe, wenn ich Künstler führen muss, weil die kriegen zwar bezahlt dafür, hoffentlich, nicht immer, ja, aber die haben auch sehr, sehr viel Eigenwillen und werden genau deshalb auch angefragt. Oder in Expertenorganisationen. Das ist für mich ganz, ganz ähnlich. Und dort habe ich auch so gute Erfahrungen gemacht, wenn man Neugierde zugrunde legt, echtes Interesse, da gibt es so viele Worte dafür, ja. Forschungsgeist, Heldenreise, alles, das hat ganz viel damit zu tun, dass man da sehr, sehr gut fährt. Die Frage ist, hast du das irgendwann bewusst kultiviert?
Na, bewusst sicher nicht zum damaligen Zeitpunkt, aber trainiert, geübt. Gell?
Also, ja.
Weil ich gemerkt habe, dass eben dieses echte Interesse, dieses, in dem Fall war es oft so, dieses Eintauchen in die einzelnen Regionen an der Steiermark oder diese, und damit auch immer mit wirtschaftlichen Vorzeichen, ja, oder das Eintauchen auch in einzelne Unternehmungen, wo Leute gesagt haben, ich kann mir vorstellen, dass ich da mitgestalte, dass ich in einer Branchenvertreterrolle, Schlüpfe, wie auch immer. Da war aber im Vorfeld, jetzt gerade wenn es um eben immer wieder monetär nicht sonderlich relevant, aber von der Sichtbarkeit spannende und interessante Aufgaben ging, dann war aber davor oft dieses, ja, interessiert die überhaupt, was sie machen und wie ich daran gehe. Und dieses Werben quasi fast ein bisschen so um Vertrauen und dann quasi dann selbst aber neugierig machen zu können wiederum, das erlebe ich schon jetzt auch jetzt in der jetzigen Aufgabenstellung, wo es oft darum geht, dass sie vielleicht einmal junge Menschen eine Führungsaufgabe zutrauen, eine Teamleitung oder sehr Routinierte, die sagen, bin in Wahrheit gedanklich durch und dann, jetzt kommst du um die Ecken und sagst, kannst du dir noch vorstellen, das und das zu machen, nicht? Und wächst bei mir jetzt auf einmal eben ein Interesse, ja. Klammer auf, Neugierde, Klammer zu. Also ich habe das ganz sicher nicht gezielt kultiviert seinerzeit, aber jedenfalls unzählige Male praktiziert und geübt. Mhm. Gell? Und bin mit der Herangehensweise schon aus meiner Sicht sehr gut gefahren und hab damit auch zusätzlich einfach Sicherheit gekriegt. Gell? Und man darf nicht unterschätzen, auch durch den empathischen Zugang steigt, aber auch das klassische Informationswissen genauso. Also nicht nur das emotionale Repertoire und die Möglichkeiten, die man dort auch erlebt, die werden damit besser und größer. Aber wenn es dich interessiert, dann wirst du eben immer fitter bei den Dingen und weißt immer mehr über, in dem Fall über einzelne Branchen oder in unserem Metier jetzt, über einzelne Aufgaben, über einzelne Aufgabenstellungen. Weil das ist dann immer diese Gratwanderung. Wie viel muss ich denn wissen von dem? Und ist halt führend völlig losgelöst von Branche, von Aufgabenstellung und. Das würde ich nicht unterschreiben. Ich setze nicht als Voraussetzung, dass ich jetzt bis ins Detail alles wissen muss, aber so zu tun, dass es völlig egal ist, wenn ich denn da jetzt dafür oder begleite in der Entwicklung, das ist Humbug aus meiner Sicht.
Mhm. Teile ich sogar, diese Meinung teile ich, ja. Es ist schön, Bescheid zu wissen. Es ist auch wichtig, sich zu interessieren. Genau. Ich muss nicht immer alles wissen. Ich kann viel lernen, so wie du sagst. Aus Neugierde, aus Interesse, aber ich muss mich auf jeden Fall interessieren. Ich würde schon mitreden können.
Ja, ja. Genau.
Sicher, also. Ich finde es so spannend, dieser Teil. Wie kann man Neugierde kultivieren? Da macht Sinn, sie zu kultivieren. Wiederhole jetzt nur diesen Teil wenn wir im Vorgespräch gehabt haben, wo ich sage, ich behaupte, dass es wichtig ist, jetzt gerade neugierigen Menschen oder neugierigen Führungskräften auch immer wieder einen Satz an die Hand zu geben. Den nenne ich, you need to know when it's time to stop listening to good advice and start listening to good music. Und du hast im Vorgespräch so schön gesagt, ja, wenn man dann so ein Musiknarr ist wie du, dann ist es die Gefahr, dass man sich da nicht entspannt, sondern dass man der eigenen Neugierde auf den Leim geht.
Ja, das passiert mal regelmäßig. Also muss dann wirklich mich daran erinnern, dass da eben der Grund, dass die Musik halt ein Genuss ist und nicht immer nur das Neue entdecken um des Entdecken Willens und nur quasi am Sammeltrieb Folge leisten und, gell. Und es gibt dann schon die Phasen, deswegen, es gibt die Phasen, wo ich mich in Playlists verliere oder wo ich dann auch jetzt 100.000 Dinge kurz anspiele und dann wieder weiter hüpf. Und da waren die CDs schon fatal, weil du eben skippen kannst und da ist halt Streaming nochmals ein paar Dimensionen dramatischer. Und als Gegenpol habe ich so, das sind die letzten locker 10, 15 Jahre wieder, neben dem doch digitalen Hören, aber auch begonnen, sukzessive wieder Vinyl zu kaufen. Also die Uraltsammlung massiv ausgebaut und dann lege ich halt dann tatsächlich ein Album auf und stehe nicht fünfmal auf und hupfe weiter, sondern setze mich hin, höre eine Seite komplett an, schau mal das Artwork in Ruhe an, schau mal das Ganze drumherum an und genieße die Musik, nicht? Und bin nicht schon wieder bei der fünften Band hinten aussehe und beim x-ten Song da, sondern Fokus auf das, was da jetzt passiert, gell? Definitiv, es ist ein Genuss, aber ich muss aufpassen, dass ich da immer die Balance halte im Sinn von neugierig sein. Und was ich schon mache nach wie vor, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie halt die definitiven 3 Alben oder 5 Künstler oder 2 Künstler habe und nur das her und jetzt habe ich es gefunden. Das ist auch denkunmöglich für mich. Gell? Also das geht nicht. Das ist das Gleiche beim Wein. Ich hätte gern ausschließlich vielleicht einen Lieblingswinzer. Ich habe aber zig Lieblingswinzer und Winzerinnen. Ich habe zig super Künstler, die ich unbedingt haben will und oder die ich hören will. Und damit mit dem Gasthaus-Gen ist. Also das ist, es wäre super, wenn ich jetzt einen Stammbeisel hätte oder das schaffe ich nicht. Gell? Das könnte auch das andere sein. Und gleichzeitig geht es ja beim Kultivieren, aber doch als in der Führung um das Schaffen auch von Gewohnheit und von Routine. Weil nur durch das schaffst du dann tatsächlich wiederum, dass der Output und das, was man da miteinander angeht, halt wirklich besser wird. Gell? Und die Balance, also einerseits bei den Menschen immer und bei denen, mit denen du gemeinsam da arbeitest, immer die Sehnsucht nach dem Neuen aufrechtzuerhalten, nach der Innovation und gleichzeitig auch klar zu machen, in der schöner steirischer Begriff, in der Execution, müssen wir aber immer üben und immer wieder dahinter sein und da nutzt nichts, weil wir wieder die 97. lässige Konzeption haben und die viel spannender ist als das, was davor ist, wenn wir das, was davor ist, noch nicht wirklich implementiert haben oder noch nicht wirklich ausgereizt haben und noch nicht wirklich zu einem Erfolg gebracht haben, wenn es denn erfolgversprechend ist.
Ich sage immer, also für mich ist das genau, es geht nicht ohne Reflexion drüber, ohne gute Gespräche zum Thema und dann, ja, das ist so lustig, das stelle ich im deutschen Sprachraum mehr fest als im Englischen, dass wir irgendwie sehr schnell, wenn wir sagen, wir reden über Neugierde, geht es immer um Neues, statt um etwas interessant zu halten. Mhm. Im englischen Raum, die haben so ein viel pragmatischeres Grundverständnis, was man braucht. Also auf der einen Seite, die stellen nicht in Frage, wenn wir jetzt demokratisch was besprechen, ja, auf Augenhöhe was besprechen, stellen die nicht in Frage, wer jetzt mehr Macht hat, wenn das ein Gefälle ist oder sowas. Wir tun das mal. Sobald wir sagen, auf Augenhöhe, müssen alle die gleichen Rechte haben. Nein, das ist nicht so. Jeder hat eine Rolle und jeder hat eine Aufgabe in der Rolle, damit Prokura und ähnliches, aber wir tun das sehr gern. Für uns gibt es nur entweder Hierarchie oder Basisdemokratie. Nein, es gibt ganz viel dazwischen, ja. Und Augenhöhe ist eher eine Frage des Respekts, wie du es vorher gesagt hast, und nicht eine Frage des, hat jeder gleich viel Stimmrecht. Aber man kann sich darauf einigen. Und und dort muss man eh immer ausgleichen, was ist es eigentlich? Weil dafür ist auf der einen Seite, sage ich immer, Neugierde Innovationstreiber, ja. Und Innovation macht aber nur Sinn, wenn sie sinnvoll ist. Ich brauche eine Innovation, ja, wenn ich Innovation
mache. Es gibt so schöne Definition, was der Unterschied zwischen einer Idee und einer Innovation ist, weil das ist also eine Binsenweisheit aus vielen Saisonen. Ideen, natürlich sind die wichtig, aber Ideen haben alle jeden Tag zig, nicht?
Genau.
Und aber aus einer Idee tatsächlich was machen, was dann sich erfolgreich am Markt etablieren kann oder am Markt realisieren kann, das ist eben dann die Feinheit. Ja, und der Unterschied. Und das, ich habe da mit dem Studiengang Innovationsmanagement, den kann ich jetzt featuren, den Hans Lercher, der da Inno-Pragmatiker ist, der dann halt immer sagt, naja, Innovation ist 1% Inspiration, 99% Transpiration. Es ist natürlich überzeichnet, aber es ist schon das, dann kommen halt diese Mühlen der Ebene, wo du draufbleiben musst.
Genau.
Und da gibt's ein lässiges Veranstaltungsformat, ist schon seit ein paar Jahren jetzt, wo immer wieder die sogenannte Restartup Night gefeiert wird, wo man ist vielleicht entstanden, ein bisschen so aus einem Reflex. Ja, alle finden Startups so cool. Und keiner denkt nach, was ist mit den Unternehmungen, die wie eine kleine Zeitung, die halt schon im 120. Jahr unterwegs sind. Wer denkt noch an die Mittelständler oder an die Leitbetriebe oder an die, die eben so schön sich gut in ihrer jeweiligen Nische gut etabliert haben, aber dann Gefahr laufen, wenn sie sich nicht wieder mal neu erfinden, dass sie irgendwann einmal auf der anderen Seite runterfallen. Und dieses Feeling so, ich muss die Dinge wieder neu machen, quasi so Restart-up betreiben,
super,
das wird dort zelebriert und dann geht es auch ganz stark in Richtung Erfahrungsbericht von Unternehmerinnen, von Unternehmern, die einfach erzählen, wie sie es denn geschafft haben, dass sie nach einer quasi erfolgreichen Gründungs- und Einführungs- und irgendwann Etablierungsphase irgendwann dann nicht selbstzufrieden und was ich keine Ahnung, langweilig oder saturiert oder nachlässig worden sind, sondern halt wieder draufgegangen sind auf die Dinge. Und das hat ein bisschen was auch von dem, gell? Und das kann's, und dieses Mitunternehmertum, das mir in dem Kontext da immer wieder einfällt, weil ich immer aus einer Unternehmerfamilie stamme, aber keine selbstständige Laufbahn quasi angegangen bin. Aber bei allen Aufgaben, die ich hatte, und die waren auch ganz stark in diesem öffentlich-rechtlichen, halböffentlich-rechtlichen Umfeld lange gibt. Und ich habe aber trotzdem für mich immer so einen Zugang gefunden. Vielleicht war ich dann immer wieder drauf, neugierig, geht das, geht's nicht, dass sie mich auch in Institutionen wie ein Mitunternehmer bewegt habe und so agiert habe, als ob es das eigene Geld ist, ob es die eigene Investition, der eigene Erfolg mit dem Team, das Gemeinsame, was man erreichen kann, mit den Ehrenamtlichen zusammen, das quasi über so einer vielleicht falschen Organisationsruhe zu stellen. Wie wollen wir warten, dass es immer so Phasen gibt, wo man wieder dann konsolidieren und ein bisschen alles setteln muss. Aber vielleicht ist es jetzt richtig weit ausgeholt, aber die Art von Herangehensweisen hat mir geholfen beim Kultivieren, sowohl beim Kultivieren im Sinn von Kultur schaffen mit dem Team, aber bei den eigenen Routinen oder eigene Sicherheit auch quasi dahingehend zu erzielen und erzeugen.
Tell me just the face, tell me it will pass. Tell me to do right thing, not sure about anything. Tell me to relax, tell me to breathe. Tell me to stretch, stretch, Johnny, stretch. Relax, just relax, stretch, Johnny, stretch. Relax, just relax, relax. Yeah.
relax. Stretch, Johnny, stretch. Relax, just relax. Relax, just relax. Relax, just relax. Relax. So tired of thinking, hey, I'm falling. All of this happening from left to straight. All the sun sessions taking many hits, easily confused, disconnected.
Vom Kultivieren kommen wir zu dem, was mich da ganz, ganz stark dabei interessiert, ist, ich behaupte, Neugierde fördert Empathie und Beziehungen. So wie du das dein Kultivieren beschrieben hast, komme ich jetzt drauf. Ja? Also mache ich diesen Bogen, weil wenn du sagst, mit dem Team dieses auf der einen Seite die Neugierde, etwas Neues kultivieren, gleichzeitig immer wieder ans Konsolidieren zu denken und intrapreneurmäßig zu denken, also der eigene Unternehmer der Unternehmer im Unternehmen, wo man angestellt ist, zu sein. Ich finde, eines der wichtigsten Nebenprodukte von echtem Interesse, sage ich jetzt Neugierde, ist, dass sich Menschen gesehen fühlen und dass Führungskräfte die Neugierde bieten als Grundhaltung. Dass es denen gelingt, Zugehörigkeit zu schaffen. Hast du das so erlebt?
Ja, also erstens haben wir eben als Mitarbeiter in dem Wifi-Kontext, weil ich da schon Führungskräfte hatte und auch eine Institutsleitung, die genau auf das Wert gelegt haben und wo ich immer das Gefühl hatte, das ist so mein Teil vom Wifi und das ist. Und wo ich immer irgendwie gespiegelt bekommen habe, was denn mein Beitrag zum Ganzen ist und was davon richtig cool ist und gut ist und wo man aber noch was verbessern kann, anders machen kann. Ja, das, also aus meiner Sicht ist das schon, gell? Also dieses, wie beschreibe ich es am besten? Also aus dem, was man selbst erlebt, dann in das zu übersetzen. Und ich habe schon aus der Erfahrung heraus, gell, dann und auch aus einem, wahrscheinlich aus einem gewissen Ehrgeiz oder so aus einem ganz am trivialen Leistungsgedanken heraus, aber dann schon gemerkt, irgendwann, es nutzt nichts, wenn ich da jetzt selber irgendwo oder 5 Kilometer fahren, irgendwo herumrenne. Oder eben auch nur jetzt das transportiere, was ich will, wenn da nicht dieses, die Art von Interesse an dem, was die Kolleginnen und Kollegen in einem Team machen, was die da dabei interessiert, gell? Und natürlich, wie du sagst, ist es dann, wird man bewusst, die Meinungsbildung musst so machen, gell? Aber irgendwann muss dann auch sagen, und so gehen wir es jetzt an. Aber über die Jahre hindurch habe ich schon erlebt, dass das Selbstverständnis, dass es vielleicht irgendwann mal Kraftfunktion gab, gell, irgendwo ja, 80er, ja, dass es das vielleicht 90er Jahr, dass das vielleicht noch sogar Anfang der 2000er, aber die letzten 20 Jahre sicher nicht mehr, gell? Weil das nicht mehr funktioniert. Also in keinem Kontext mehr, einfach nur zu sagen, es ist halt so Kraftfunktion. Du bist dann schon Kraftfunktion gefordert, irgendwann einmal genau das den sprichwörtlichen Sack so zu machen oder genau das auszulösen bei dem Team. Aber das, was da passiert, passiert nicht nur mehr Kraftfunktion, sondern das muss da ganz gut und solid und gleichzeitig mit einer Werf, mit Empathie dann schon auch arbeiten.
Ich frage dich jetzt zu dem, genau wie du sagst, was ganz anderes, weil für mich, ich finde es so schön, dass du das sagst, es geht die letzten 20 Jahre nicht mehr. Ich habe das genau gleich erlebt und ich habe einfach erlebt, dass wenn ich mit dem Team arbeite, wenn ich gern hätte, dass das Team hinter mir steht, dann muss ich reden, dann muss ich auch teilweise meine Verletzlichkeit kommunizieren, also auch wo, aber auch meine Grenzen. Also Verletzlichkeit ist mal nochmal, sag mal, ein Wumms weiter, aber ich muss meine nicht verhandelbaren Dinge abstecken. Sehr stark. Mhm. Und ich muss gleichzeitig aber den Raum aufmachen zu dem, was alles möglich ist. Und es wird jetzt ja sehr stark diskutiert, dass Generation Z oder Z oder wie man immer das nennt, nicht mehr bereit ist, gewisse Dinge zu tun und das muss man endlich umdenken. Und für mich ist das eine Diskussion, die, wie du sagst, für mich gibt's die. Also ich habe in den 90ern rebelliert, wenn jemand nicht mit mir auf Augenhöhe kommuniziert hat. Auch in den 80ern, also in meinen ersten Ferialjobs in der Humanik, wo ich teilweise sehr lässige Chefs hatte, muss ich ehrlich sagen. Ich komme aus einer Humanik-Familie und deswegen war ich irgendwann beim Horst Gerhard Haberl und das war halt interessant, auch als 15-, 16-Jährige mit dem zu quatschen. Der war jetzt nicht Augenhöhe unbedingt, aber der war interessant und wenn er gemerkt hat, du hast mit ihm gescheit geredet, dann bist du plötzlich auf Augenhöhe gegangen. Dann hat er die dort aufgekommen und das war toll und es war wirklich wie ein Raufheben und das war ein super Austausch. Und wie ich dann in die Führung gekommen bin, war klar, ich möchte es machen. Ich wusste nicht, wie es geht. Und ich war aber immer auch gebucht für das, was du sagst, für Relaunch. Ich habe also zuerst für AIDA und dann für Hapag-Lloyd Kreuzfahrten gearbeitet. Und AIDA war damals gerade schon 10, 15 Jahre alt. Es war klar, es muss den neuen Weg gehen, weil das ist alles zu happy gewesen. Den haben wir hingekriegt. Und dann bei Hapag-Lloyd war es auch klar, das Programm gehört verjüngt. Die Gäste sind inzwischen so alt, dass sie irgendwann absehbar nicht mehr reisen können, weil sie wahrscheinlich nicht mehr leben werden. Und das war so eine spannende Aufgabe zu sehen, was bedeutet es, etwas zu relaunchen, das, man hat ja gerade die Kreuzfahrt erfunden, ja? 100 Jahre alt, ganz alt, Kreuzfahrt steht für alte Traditionen, dreimal am Tag umziehen, was muss man alles tun und irgendwie waren die Traditionen wichtig und gleichzeitig nicht mehr zeitgemäß. Und wie gehst du damit um? Und das ist so, wenn du das beschreibst, habe ich gedacht, das ist lustig, das ist so ähnlich. Dieser Teil, wir dürfen das diskutieren und wir brauchen Augenhöhe. Und gleichzeitig ist das natürlich alles, was sehr konservativ ist, auch immer sehr hierarchiebewusst. Und dann habe ich jetzt diese Diskussion mit New Work. Mit der Neuigkeit. Ich bin ein Fan von New Work, ja, muss ich ehrlich sagen. Also diese Idee zu sagen, wir unterhalten uns darüber, wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen. Das ist für mich Teil von New Work, weil sonst geht diese Selbstorganisation überhaupt nicht. Ich glaube, es geht nicht in allen Berufen mit Selbstorganisation. Das ist aber es geht um artgerechte Haltung von Menschen während der Arbeit, sage ich mal. Das finde ich jetzt so wichtig. Wie geht's dir mit diesem Bereich des New Work?
Das ist herausfordernd, aber so das Grundverständnis mit anderen Begriffen, mit anderer Etikettierung habe ich schon über viele Jahre erlebt, gell? Und weil ich schon vielleicht, was man vorhin so in der großen Spur gehabt haben oder mal so in einer Seitenverästelung, wenn du mit Menschen arbeitest, die Dinge ehrenamtlich machen, dann haben die schon ein anderes Hierarchieverständnis, gell? Oder Wenn ihr eben auch die Aufgabe in der WKO nimmt, dann hast du da in Summe eine Landeskammer und da kannst du 100-mal im Präsidium sitzen oder eben WK-Direktor sein. Dann gibt's Fachorganisationen, die Innungen, die Branchen, die sind eigene Körperschaften öffentlichen Rechts. Und die haben ein eigenes Budget, die haben einen eigenen Wirkungsbereich und die letztlich musst du dir immer mitnehmen, weil rein formal kannst denen, außer du sperrst ihnen das Budget, was nicht sonderlich klug ist, oder genehmigst irgendwas nicht formal, was auch mittelfristig in der Sackgasse landet. Also wenn du dort nicht genau auf das immer bedacht kommst, vielleicht haben die auch andere Bedürfnisse gehabt, vielleicht haben die noch was anderem gestrebt, also spielt dann ganz oft schon auch bestimmte Funktionen, Prestige, Sichtbarkeit, andere Chancen, die da mitschwingen. Aber letztlich war es so, dass das auf einmal Akteure, die von außen gesehen wie zu Führende zu betrachten sind, aber nicht zu führen waren. Und nur dann mitgenommen werden auf die Reise, wenn du eben New Leadership, das damals nicht so geheißen hat, praktiziert hast. Und mir gefällt der Ansatz gut, den du vorhin angesprochen hast, wenn es einhergeht, so, ich bin bereit, mich auf das einzulassen, jetzt auf hüben wie drüben, und ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen, hüben wie drüben. Und es reduziert sich nicht nur auf Anspruchsdenken beim New Work. Ich möchte gerne die Art von Ausgestaltung von Homeoffice, Quantität, das und das und das und das, und ich will und ich will und ich will und ich will nicht mehr als das arbeiten und ich mag das nicht und ich mag da nicht erreichbar sein und ich mag das nicht. Also wenn es auf das reduziert, sage ich, Hilfe, wenn ich merke, dass das sehr wohl so eine Einbahnstraße ist und dass das über das, was man gemeinsam da als Sinnhaftigkeit ausarbeitet, das der Kit ist, der das alles zusammenhaltet, und dann ist halt einmal richtig viel zu tun, aber dann gibt es halt Phasen, wo man sagt, na, es muss nicht jetzt jeden Tag oder in jeder Woche genau in dem Regelablauf genau immer ein Präsenzmeeting das andere jagen. Also wenn man das differenziert einordnet, glaube ich, dass das der richtige Weg ist, gute und richtige und stimmige Menschen für eine Aufgabe und für einen Job zu gewinnen. Und in der Zeitung ist es jetzt ja auch wieder das Gleiche, dass man ja, dass die Medien- und Kommunikationswelt schon verdammt nah dran an der Kreativitätsbranche ist und da kann noch so viel Technik daherkommen. Die Technik werden irgendwann alle gleich gut beherrschen und dann macht wiederum der Faktor Mensch den Unterschied aus. Egal, ob das Sales ist, ob das Dialog mit Leserinnen und Usern ist oder ob es das Schaffen vom Content ist, weil halt da dann wieder du Typen brauchst, die halt besonders, ja, ob das Journalistinnen sind, ob das Akteure sind, die in einer Region das Unternehmen repräsentieren und verkörpern. Das macht den Unterschied, nicht? Ob wir früher hat man gesagt, ob wir die beste Druckmaschine haben. Das ist nicht das Entscheidende. Jetzt kann ich ja sagen, ob wir das legendärste Produktionssystem implementiert haben oder das coolste CRM. Wir brauchen es, nicht? Weil es ein Hygienefaktor ist und weil es die anderen, die gut sind oder die vielleicht in anderen Metiers jetzt in unser Metier reinarbeiten, auch einsetzen. Aber eine Unterscheidbarkeit werden wir nur zusammenbringen, wenn die Menschen, die wir gemeinsam, die ich für solche Aufgaben begeistern kann, wenn die den Unterschied ausmachen. Und wenn die das Gefühl haben, ja, dazu jetzt ist es aus, neugierig zu bleiben und eben bestimmte Dinge anzugehen, die ich vorher noch nicht probiert habe, nicht? Und allein, wenn ich mir denke, dass bis vor kurzem Journalistinnen und Journalisten einfach geschrieben haben und dann hat halt eine Ressortleitung oder jemand aus der Chefredaktion gesagt, cooler Text oder nicht so cool.
Ja, genau. Ja.
Und jetzt sagst, wie viel Leute hat denn das eigentlich interessiert? Wie viel Leute kommen denn von den, die für Abo zahlen, immer wieder zu deinen Geschichten? Wie viele Minuten verbringen die? Wie viel Leute kommen denn bei der Art von Geschichte auf die Idee, dass sie dann ein Abo abschließen? Also, und wenn, das ist eine unglaubliche Transparenz, die halt, die kann ein super Treiber wiederum sein in Richtung neu. Ich bin neugierig, wie viel geht denn da noch und wie geht denn das genau und was muss ich da tun? Es kann, und es ist eine super lässige, transparente Sache. Es kann aber halt ein volles Regime sein, das die Leute verängstigt und wo sich keiner mehr nicht mehr traut, das zu machen, was er eigentlich gut kann. Und das wäre fatal, weil dann bin ich eh bei der Nachrichtenagentur, die für alle die Basics macht.
Genau.
Ist auch ein Geschäftsmodell, ist auch wichtig, aber braucht es nicht 5 Wände am Land oder 10, sondern nur eine.
Ja, genau.
Und wird spannend, wie New Work, was dahinter sich in der jeweiligen Branche, in dem jeweiligen Unternehmen, wie man in der Lage ist, das zu praktizieren und immer lebendig zu halten, weil es halt nicht den, wie gesagt, nur die früher hast du der Obstkorb oder was, oder die ja, Kantine oder.
Ich glaube, die stehen jetzt nicht schon 2-3-Stunden-Woche.
Ja, super. Nicht? Dann haben wir genau das, dass wir nicht dort sind, wo wir hingehen.
Ja, genau. Das gehört immer gefühlt, aber das ist ja das Schöne. So als Abschlusssatz, bevor wir uns um die Musik kümmern. Ich sage als Abschlusssatz einfach, es geht halt sehr stark um den Menschen. Es bleibt dabei, dass wir wichtig sind und es bleibt dabei, dass wir, du hast im Vorgespräch so schön gesagt, Allgemeinbildung wird immer wichtiger, weil wir beurteilen müssen, was wir alles an Informationen bekommen.
Genau, eine gewisse Kuratierungsfunktion sowohl im Job als Führungskraft, als Teamleiterin, als bereichsverantwortlicher Mensch. Und dieses omnipräsente AI-Thema habe ich jetzt wirklich in den sinnigerweise lang keine Vorträge gehört, also jetzt immer wieder gelesen, dann Zeitl jetzt nie bei keiner Konferenz, bei keinem Forum oder irgendwo gewesen. Und jetzt in den letzten 2-3 Wochen auf einmal sicher 4-5 Dinge und die alle gut waren, weil es jetzt immer eben klarerweise mit einem entsprechenden guten theoretischen Unterbau, aber immer praktikabler und handfester wird, ohne dass es bevormundend klingt. Und ein Ding ist mir jetzt hängen geblieben dieser Tage, so einzelbetrieblich, aber natürlich auch volkswirtschaftlich relevant. Ich kann keine Quellenangabe machen. Es ist nicht jetzt Respektlosigkeit, aber ich weiß es einfach nicht mehr, wer es war. Da hat jemand gesagt, die KI, die AI, die wird keine Jobs vernichten, die Jobs werden nicht verschwinden, aber die Jobs werden gemacht von Menschen, die mit KI oder mit AI arbeiten. Also das ist, du wirst nicht mehr sagen können, ich mach's nicht mehr, weil ich das will nicht. Wir haben ja beim Einstieg ja gesagt, das mit dem sukzessiven Reingehen von PCs, von damals von Taschenrechnern, die man programmieren kann, wo man gesagt hat, jetzt werden die Kinder verblöden. Nicht? Also ich war eine Schulgeneration, die auf einmal mit Texas Instruments ausgestattet waren, wo der Rest der Szenerie gesagt hat, jetzt werden sie alle deppert und das ist sinnloser Mathematikschularbeit. Was soll das für Mathematikschularbeit sein? Oder was soll das für Matura sein? Nicht? Und letztlich sieht man, welche Art von komplexen Aufgabenstellungen man eben mit der Herangehensweise lösen kann. Und Dinge, die halt in ewiger Wiederholung bestehen, da ist ja wohl lässig, wenn ich das irgendwo deponieren kann und Anführungszeichen und verlässlich das geliefert kriege. Und in den anderen Ecken, sagen wir beim Thema, dann wieder meine Neugierde befriedigen kann. Nicht? Aber das heißt halt immer wieder, neigt dazu lernen, weil das, was wir halt immer schon gemacht haben, wird halt dann nicht ausreichen.
Richtig. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste für jetzt, warum ich sage, Führungskräfte, Neugierde, nehmt es, entwickelt es. Immer das Gleiche machen wird nicht ausreichen. Das ist ganz klar. Ich sage vielen herzlichen Dank.
Gerne. Danke auch. Danke für die Einladung und danke für das gute Gespräch und gute Musik. Wenn wir jetzt auch noch ausbald
haben. Genau, so ist es. Super. Das war's auch schon für heute. Enough for today. You can listen to me and my guests again each month, every fourth Tuesday at 7 p.m. at Radio Agora. And then the next day you find me and my guests with the podcast Lust auf Zukunft, Growing Culture on all major platforms. Du kannst mich und meine Gäste jeden vierten Dienstag im Monat auf Radio Agora hören und ab dem Tag darauf als Podcast Lust auf Zukunft, Growing Culture auf allen großen Plattformen. Curious? Neugierig, zum Beispiel auf
keynotes, coaching, events, creative work, and more, go to carolazakotnik.com.